Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider. Und wir leben ja in einer Zeit, in der es unterschiedliche Dinge gleichzeitig passieren und man denkt sich, sie passen nicht zusammen. Wir sprechen viel über den demografischen Wandel, über den Fachkräftemangel, dass wir einfach zu wenig Leute haben, die arbeiten und dass wir deshalb auch Einwanderung brauchen, wie Politiker gerne sagen, qualifizierte Einwanderung. Und wir sprechen aber gleichzeitig darüber, dass sowas wie die Vier-Tage-Woche doch ganz schön sein könnte. Wir haben lange darüber gesprochen, dass die Rente mit 63, die abschlagfreie Rente mit 63, eine tolle Erfindung ist. Und man hat den Eindruck manchmal, dass weniger Arbeit mehr sein könnte. Und das ist heute die Frage, die ich mit Dieter Lenzen, meinem Lieblingswissenschaftler, dem ehemaligen Präsidenten der Uni Hamburg, besprechen möchte. Lieber Lenzen, ist weniger Arbeit mehr? Ich ahne Ihre Antwort, weil Sie sind ja jemand, den man sich ohne Arbeit schlicht gar nicht vorstellen kann, wobei Sie, glaube ich, zu denen gehören, wie sagte es neulich Angelika Bachmann von Salü Salon, die Gründerin dieser wunderbaren Frauen, des wunderbaren Frauenquartetts Salü Salon, sagte, es ist ganz komisch, mein größtes Talent ist, was immer ich mache, wann immer ich arbeite, ich habe sofort Spaß daran, sodass sich die Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt. Ich glaube, das gilt wahrscheinlich für Sie, für mich gilt das zum Teil auch und trotzdem hat man den Eindruck irgendwie, dass es so eine Tendenz gibt in diesem Land, nicht nur den Eindruck, es ist so, dass viele Leute weniger arbeiten wollen, warum ist das so?
Ja, Sie haben das genau an der Stelle angefasst, an der wir es, glaube ich, diskutieren müssen und auch differenzieren müssen. Wenn wir zunächst mal uns nur anschauen, was Arbeit eigentlich ist und welche Sorten von Arbeit es gibt, dann ist es natürlich verständlich, dass es Formen gibt, bei denen man sagen würde, da gibt es eine Grenze nach oben, solche Arbeit zu tun. Diese Formen, die mit sehr starken körperlichen Belastungen verbunden sind, haben sich natürlich minimiert, das sind weniger geworden. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr anstrengende Formen von stressenden Bürotätigkeiten oder auch Leitungstätigkeiten, wo eine Grenze entsteht. Wir haben ja schon mal über Burnout diskutiert, wodurch das entstehen kann, was es genau sein kann. Also mit anderen Worten, wir müssen differenzieren. Wir müssen gucken, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Arbeiten reden. Wenn Sie oder ich über Arbeiten reden und uns das gut gefällt, dann ist das leichter nachzuvollziehen, als wenn Sie, sagen wir mal, eine Straße teeren, um eine besonders schwere Tätigkeit zu wählen, und dem Arbeiter sagen, also du kannst das eigentlich auch 6 Tage machen, wir brauchen viele neue Straßen, da würden wir natürlich zu Recht Protest empfangen. Also mit anderen Worten, es ist schwer natürlich, sich als jemand, der Straße teert, zu identifizieren mit dieser Tätigkeit, schwerer, als wenn man eine Zeitung herausgibt.
Ja, das ist interessant. Das sagen Sie jetzt einfach so. Ich will Ihnen ein Gegenbeispiel nennen. Ich brachte neulich mal wieder dann völlig erschöpft, also erschöpft von dem, was ich tun musste, meine ganzen Steuersachen zu meiner Steuerberaterin. Das ist immer so für mich ein großer Moment, wenn ich alles zusammengestellt habe und der ganze Kram weg ist, ne? Und drückte meiner Steuerberaterin diesen riesigen Packen von Quittungen, und Sie kennen das alles, in die Hand. Und sagte, und dann sah ich so, dass sie strahlte. Und ich sagte, ich wissen Sie, ich bin so froh, dass ich das los bin. Und ganz ehrlich, ich kann gar nicht, also ich bin so froh, dass es so Leute gibt wie Sie, die das machen, ne? Auch wenn es keinen Spaß macht. Dann guckt sie mich an, wieso? Das macht doch totalen Spaß. Ich liebe das. Und wissen Sie was, lieber Herr Haider, das, was Sie machen, oh, das wäre für mich der Horror. Das will ich nicht. Ich will damit sagen, es gibt Leute, und das kann ja mit dem, wie man eine Straße teert oder keine Ahnung was, es hängt davon ab, was macht einem Spaß. Die eben zitierte Angelika Bachmann erzählte mir, heute großartige Musikerin, Geigerin, sagte mir, auch als sie bei Penny an der Kasse gesessen hat, hat ihr das so viel Spaß gemacht, dass sich das nicht wie Arbeit angefühlt hat und dass sie nie das Gefühl hatte, oh, davon muss ich jetzt aber weniger machen.
Ja, ich glaube aber, dass Ihr Beispiel schlecht ist, was Ihre Steuerberatung
angeht. Okay.
Das ist schon so etwas wie eine intellektuelle Arbeit, vielleicht jetzt nicht im Sinne von Schriftstellerei, aber das so zu machen, dass das Beste rausgeholt wird aus den Unterlagen, dass keine womöglich strafbaren Fehlangaben gemacht werden und so weiter. Das ist ein kleines Kunstwerk, Klammer auf. Wenn Sie mit einem Notar sprechen, das ist ja eine ähnliche Beschäftigung, dann wird Ihnen ein guter Notar bitte sagen, das Schöne daran ist, einen vollendeten Vertrag zu formulieren, in dem nichts falsch ist. Und für den ist das ein ästhetisches Produkt. Es ist so, als ob er ein Bild malt. Klammer zu. Mit anderen Worten, diese Berufe haben natürlich einen erheblichen kreativen Anteil und daraus beziehen andere auch ein Stück der Bereitschaft, es zu machen und es nicht als Belastung zu sehen. Wir bleiben bei unserem Tierarbeiter. Das kann der nicht, das kann der so nicht so empfinden. Wenn Sie sich solche körperlichen Arbeiten angucken, ich habe als Student zum Beispiel Bäume gefällt, das ist spannend eine Zeit lang, aber dann irgendwann wird es auch langweilig, dann ist es natürlich so, dass sie Sekundärmotive brauchen. Sie könnten sagen, also heute haben wir 10, gestern nur 9 Bäume gefällt. Das wäre die Arbeitsmenge. Das hat häufig eine Rolle gespielt, vielleicht auch dadurch, dass man dann möglicherweise mehr Geld bekam und sagt, das kann ich, ich bin stark genug, ich schaffe in 8 Stunden 10 Bäume oder so etwas. Aber das ändert sich, vor allen Dingen dann auch im Lebensalter. Das heißt, die Motivation kann ich nicht aufrechterhalten durch meine Leistung. Also gibt es die Notwendigkeit, andere Motivationen zu haben, die die Arbeitsbereitschaft erhalten. Geld ist eine solche, deswegen ist es ja so, dass wir sagen, nach Marx sage ich einmal, dass es natürlich dieses Tauschverhältnis immer noch gibt. Wir tauschen Lebenszeit gegen Geld, mit dem wir etwas kaufen können. Die Menschen, die so glücklich sind wie wir, die dann auch noch Spaß an der Arbeit haben, müssen eigentlich gar kein Geld bekommen. Das ist jetzt scherzhaft gemeint, aber das macht schon viel aus. Ich trete also hier, sagen wir mal, massiv für die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern ein, die so eine wirklich sehr belastende Arbeit machen müssen. Also insofern können wir nicht sagen, weniger Arbeit sei nicht mehr. Doch, das kann für diese Menschen mehr sein. Die Zahl wird kleiner, klar, weil vieles automatisiert ist. Aber wenn wir davon absehen, dann müssen wir uns natürlich angucken, wie wir an der Art von Arbeit manipulieren können, im positiven Sinne, dass sie lieber gemacht wird. Denn das, was Sie eingangs gesagt haben, wir haben einen Fachkräftemangel, kann natürlich nicht beantwortet werden dadurch, dass man weniger arbeitet, sondern wir brauchen insgesamt ein höheres Arbeitsstundenvolumen, egal wann und wie es erbracht wird. Tatsächlich ist aber allein in 10 Jahren, nicht von 2012 bis 2022, die durchschnittliche Zahl der Arbeitsstunden von 1408 auf 1340 gesunken.
Und das, obwohl wir so viele in Deutschland, so viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse haben wie noch nie.
Das ist richtig. Gleichzeitig.
Oder gerade deswegen. Es kann natürlich auch gerade deswegen sein, wenn das die zwar in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen sind, aber die ganze Zeit natürlich nur Teilzeit, ne? Das muss man sagen. Dieser Wunsch nach der 4-Tage-Woche, das klingt ja so nach einer, ich kann nur sagen, irgendwie beim Hamburger Abendblatt würde ich sagen, liegen wir jetzt ein Drittel aller Kolleginnen und Kollegen haben eine 4- oder 3-Tage-Woche, weil sie einfach in Teilzeit arbeiten. Und es ist natürlich oft, es geht nicht anders wegen Kinderbetreuung, wegen Betreuung pflegebedürftiger Angehörige oder so, aber oft ist es auch so, nee, ich will gar nicht mehr als 4 Tage die Woche arbeiten und mir reicht dann auch das Geld und die anderen 3 Tage, aber, und das ist ja das Thema, ist sowas mehr wert? Die Wahrheit ist ja eigentlich, wir können uns das gar nicht mehr leisten, weil an sich müssten möglichst alle möglichst viel arbeiten, damit wir die nächsten Jahre, bis dann sozusagen dieser Geburtenknick überstanden ist, gut über die Runden kriegen.
Ja, die Frage ist, ob er überhaupt überstanden wird. Das hängt ja von Entwicklungen ab, die wir jetzt nicht vorhersagen können. Es sieht nicht so aus, als ob die Geburtenziffern steigen. Im Gegenteil, auch bei Migranten sinken sie. Es sieht nicht so aus, als ob die Migration wächst, sondern eher tendenziell sinkt. Die Maßnahmen werden ja Folgen haben. An dem Beispiel, was Sie eben genannt haben, muss man allerdings auch zeigen, es gibt gleichzeitig, trotz dieses Wunsches nach weniger Arbeit, 10% Menschen, die eine Nebentätigkeit ausüben. Das heißt, zwei Jobs haben oder sogar noch mehr. Mit anderen Worten, da ist es also nicht die Belastung, sondern vielleicht dass die Arbeit A nicht interessant genug ist, so dass man noch eine Arbeit B hinzufügt, was sofort natürlich die Frage aufwirft, was können wir denn machen, um das mehr als nur ein Drittel oder zwei Drittel der Arbeitszeit zu vollziehen, attraktiver zu machen, außer Geld zu bezahlen. Das ist ja eine reflexhafte Forderung natürlich von Gewerkschaften, dafür sind sie da. Aber das attraktiver machen hat was zu tun mit einer merkwürdigen Unterscheidung in unserer Kultur von Arbeit und Nicht-Arbeit, also die sogenannte Work-Life-Balance. Was soll das heißen? Arbeit ist auch live. Insofern wäre das eine Life-Life-Balance. Das ist Unfug. Man kann auch noch die Sache umdrehen und kann sagen, auch Life is Work. Denn wenn Sie den Mülleimer runterbringen, ist das Arbeit. Das ist ja jetzt kein Spiel. Also wenn Sie zu Hause Ihren Haushalt machen oder ähnliches, dann würden wir das eigentlich als Arbeit bezeichnen. Und dieser Unfug der Unterscheidung zwischen Arbeit und Leben oder Arbeit und Freizeit, der ist natürlich im Kern das Problem. Wenn die Arbeit attraktiv genug ist, dann betrachten wir sie, das war das Beispiel, was Sie vorhin hatten, ja gar nicht als Arbeit, sondern als Leben. Es macht Ihnen Freude, diesen Beruf auszuüben. Mir macht es unglaublich viel Freude, Bücher zu schreiben. Aber ich würde sagen, oh, ich muss wieder arbeiten, ich muss an den Schreibtisch und schreiben. Ich muss ja nicht. Das ist ein unglaubliches Privileg und wir müssen das schaffen, dass auch andere Berufe attraktiv genug sind, sodass der Vollzug selbst ein, ich sage mal, Vergnügen ist, also mehr als eine Belastung. Attraktiver machen ist das Entscheidende, Freude an der Arbeit auf diese Weise erzeugen. Und dafür gibt es natürlich verschiedene Mechanismen. Manche Unternehmen können das, manche nicht. Nehmen wir mal einen Aspekt, die Identifikation jetzt im Produktionsgewerbe, die Identifikation mit dem Produkt. Es ist nicht egal, ob das, was ich produziere, keinen interessiert oder ob es schlecht ist und nicht gekauft wird oder gut ist und doch gekauft wird, sondern sich damit zu identifizieren, ist das Entscheidende. Ich habe viele Jahre gearbeitet für einen Automobilhersteller, auch in Nebentätigkeit, und zwar die dortigen Lehrlingsausbildungen zu optimieren. Und das Interessante war, dass bei diesem Hersteller, den ich jetzt nicht nenne, die Vorstandsetage bereit war, denen zwei Dinge zu geben, den jungen Leuten, um die Motivation zu erhöhen, nämlich einmal eine Kleidung, eine Firmenkleidung, die sie auch draußen tragen konnten, was sie sofort taten, weil sie stolz darauf waren, bei diesem super Unternehmen zu sein. Und zweitens ein gebrauchtes Auto dieser Marke. So, einen billigen Preis, was dann abgezogen wurde, sukzessive vom Gehalt. Das hat einen Schub, einen Motivationsschub gegeben, weil die jungen Leute sich identifizieren mit ihrem Unternehmen und sagen, ich arbeite dort, wir stellen diese tollen Autos her. Nun ist das vielleicht bei schnellen Autos einfacher als bei Bonbons, aber genau das ist das Kunststück, dass wir uns identifizieren können müssen mit dem, was wir tun, und dann erscheint es nicht als Belastung. Wie soll man sagen, die Gleichsetzung von Arbeit und Belastung ist ja Unsinn. Natürlich ist das belastend, aber das Leben ist auch belastend. Also insofern müssen wir gucken, ob so etwas gelingt. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir, sagen wir mal, bei dem Tauschen von Lebenszeit gegen Arbeit und gegen Geld, ob wir da einen Wechsel zustande kriegen, dass wir nicht in Zeiteinheiten denken, sondern in Resultaten. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ich habe 8 Stunden gearbeitet, kriege so und so viel Geld. Ja, schön. Aber was ich in der Zeit gemacht habe, wird natürlich nicht gemessen, weil ich nicht danach bezahlt werde. In dem Maße, in dem ein Unternehmen das schafft, das Resultat mit einzubeziehen in die Entlohnung, sieht das gleich ganz anders aus. Das kann man mit Boni machen, das machen einige dann immer eher auf den höheren Etagen üblich, aber gerade bei denen, die unten die Arbeit machen, ist ja das Entscheidende. Sie erinnern sich vielleicht, dass vor vielen, vielen Jahren, als Volvo noch nicht chinesisch war, die eine Revolution gemacht haben und die Bänder abgeschafft haben, sodass nicht ein Mensch 8 Stunden am Tag Räder anschraubt oder Lenkräder oder sowas, sondern dass ein Team das ganze Auto zusammenbaut. Das hat einen Schub nach vorne gebracht, weil diese 5, 6, 7 Personen, die waren verantwortlich für dieses Auto, was jetzt dabei rausgekommen ist. Dieser gelbe Volvo, der von irgendjemandem gekauft wird. Das ist was ganz anderes, als wenn ich nur Räder anschraube.
Das
Also,
sind alles. Ich muss gerade die ganze Zeit darüber nachdenken, dass Sie ja, das ist, glaube ich, dass Sie eben gesagt haben, das, was man außerhalb der Arbeit macht, also den Müll wegbringen, die Spülmaschine ausräumen, keine Ahnung, Staubsaugen, das sind alles schon mal, das sind schon mal drei Tätigkeiten, wo ich sagen würde, da würde ich jede Arbeitstätigkeit miteinander tauschen. So, ich frage mich aber auch, ob wir nicht in Deutschland, wie in vielen Bereichen, so einen Mentalwandel hinkriegen müssen. Denn was wird jemandem suggeriert, der anfängt zu arbeiten? Also, er wird ihm suggeriert, und weißt du, worauf du jetzt hinausarbeitest? Du arbeitest hinaus auf den Tag, der bei uns Rente heißt, wo du nicht mehr arbeiten musst. Das ist das große Ziel. Und allein schon, wenn man, also für viele, wenn man das schon denkt, denkt man, erstens, die Zeit dazwischen ist ganz schön lang und damit vertan. Und zweitens, was für ein Blödsinn, ne? Eigentlich müsste man noch sagen, ja, es gibt die Möglichkeit, ab einem bestimmten Lebensalter eine zusätzliche Leistung vom Staat zu erzielen. Das heißt aber nicht, dass man dann aufhören muss zu arbeiten, weil viele Leute machen das dann einfach, weil man es so macht und sind dann zutiefst unglücklich, aber wie gesagt, es suggeriert auch irgendwie, dass es dann irgendwann ist diese Arbeit zu Ende und dann heißt es ja, dann beginnt das richtige Leben, so wie für viele Leute das richtige Leben erst im Urlaub beginnt, was natürlich total traurig ist, weil die Urlaubswochen schlicht weniger sind als die Nicht-Urlaubswochen.
absolut richtig. Wenn man so redet, tut man so, als ob Arbeit Gefangenschaft ist,
Genau.
die mit der Rente dann zu Ende ist. Vielleicht nur am Rande, Menschen, die so argumentieren, sage ich gerne, schau dir mal die Absterbetafeln an. Du wirst sehen, dass ein großer Teil derjenigen, der Menschen, die sterben zwischen 50 und 70, um die 65 herum sterben. Viel Vergnügen, wir sehen uns irgendwo anders wieder. Also weißt du denn auch schon, was du in der Zeit ohne Arbeit tun willst? Wie soll dich das denn eigentlich erfüllen? Nicht jeder hat einen Schrebergarten. Und genau das ist ein Punkt, den viele Menschen nicht berechnen, weil sie sagen, ich muss das dann nicht mehr machen. Aber ob das, was dann kommt, eigentlich attraktiver ist, das mag ein Jahr so sein, aber dann kommt möglicherweise das tiefe Loch, in dem die Krankheiten entstehen.
Sowas wie die Abschaffung der Rente ist dann irgendwie, also ich will jetzt nicht, Sie verstehen, was ich meine. Es geht nicht
Ja.
grundsätzlich darum, aber sozusagen diesen Zeitpunkt so, das ist ja auch so absurd, dass dann dieser Zeitpunkt für alle gleichgesetzt wird. Ne? Es gibt ja welche, die müssten schon viel früher in Rente. Übrigens, ich glaube, Piloten gehen automatisch mit Ende 50 in Rente, wenn man sagt, das geht nicht mehr. Und andere Sachen müssten eigentlich nie in Rente. Ich finde aber das ist so dieses, das ist auch vielleicht auch typisch Deutsche sagen so, jetzt ist Schluss. Und das führt doch dazu, dass man irgendwie die Arbeit, Sie haben es schon beschrieben, als eine Art Gefängnis betrachtet, die Sie ja übrigens, wie ich finde, für viele Menschen, auch für die, die im Supermarkt Regale einräumen, auch das kann ja Freude bereiten, wenn man sieht, eben war das Regal noch leer, jetzt ist es voll.
Ja, das ist das Produkt sozusagen. Das ist das, was ich vorhin sagte. Identifikation mit dem Produkt. Aber wir müssen auch nicht aber, sondern man muss zusätzlich vielleicht auch nochmal den Prozess ins Auge fassen. Es ist ja nicht egal, ob ich stumpf vor mich hin Regale auffülle und das viele Stunden tue, sondern wenn ich das zum Beispiel in einem Team machen kann, wo es durchaus erlaubt ist, dass man nebenbei sich unterhält über die neuesten Fußballergebnisse oder über irgendeine Tanzveranstaltung mit irgendjemandem zu, dann ist das berühmte Betriebsklima, was es erlaubt, auch tatsächlich eine soziale Interaktion zu haben, die mit der Arbeit gar nichts zu tun haben muss, aber nebenbei trotzdem stattfindet. Wenn man morgens sagt, ich gehe gerne zur Arbeit, im Gegensatz zu jemandem, der sagt, nee, da muss ich schon wieder dahin, dann hat das häufig auch den Grund, dass es ein angenehmes Klima mit den Kolleginnen und Kollegen ist, wo man gerne arbeitet und sich austauscht auch.
Lieber Herr Lenzen, wunderbar. Wir werden nicht zum letzten Mal über dieses Thema gesprochen haben. Nächstes Mal sprechen wir über das Thema Studieren und ob man das tun sollte um jeden Preis. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Bis dahin.
Ich mich auch. Bis dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.